Ja, was hat er denn? Will er spielen? Die Zusatzlotterien von Lotto 6 aus 49? Ja, ja, ja. Wir sagen ja zu unserem Glück mit der zusätzlichen Chance bei Spiel 77 und Super 6.
Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
Horch einmal. Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, du grinst.
Ich grinse seit Montagabend und das Grinsen endet, wenn der Aufstieg vollbracht ist.
Ja, das Grinsen hast du dir verdient. Du hast alles so vorhergesagt, wie es gekommen ist. Kommen wir vielleicht später noch drauf, aber ich würde ganz gern heute noch über eine Sache mit dir reden. Du hast letzte Woche eine Veranstaltung gehabt, hat man ja hier im Podcast auch ein bisschen angekündigt oder schon drüber gesprochen ein bisschen. Markus Söder mit dir am Podium oder wir als Einladende in Nürnberger Nachrichten und Bernd Regenauer, der Kabarettist, und ihr habt über Heimat gesprochen. Ich war nicht vor Ort und deshalb würde mich schon interessieren, wie ist denn die Veranstaltung gelaufen?
In einem Satz, der Kreuzritter hat gewonnen. Markus Söder war wie gewohnt sehr publikumstauglich, Talkformate liebt er. Er beherrscht sie auch. Bernd Regenauer, ganz ehrlich, zu meinem Erstaunen etwas nervös. Er tritt ja jeden Abend vor Hunderten von Menschen auf, aber in einer anderen Rolle eben, in der des Unterhaltungskünstlers, Kabarettisten. In dem Fall war er ein Teilnehmer auf einem Podium und Söder hat es ganz gut gemacht. Er musste relativ herbe Kritik einstecken. Es war eine Veranstaltung, die er von der Evangelischen Stadtakademie und von den Nürnberger Nachrichten mitgetragen wurde. Aber Einladende waren tatsächlich die evangelischen Kollegen von der Stadtakademie. Und im Publikum gab es viele kritische Fragen von Pfarrern im Ruhestand, von Gemeindemitarbeitern, von aktiven Helfern in den Kirchengemeinden, die sich stark gerieben haben an Söders Kreuzzug, dass er eben in jede Behörde in den Eingangsraum Kreuze hängen möchte, die das als unzulässig erachtet haben, weil eben der Glaube, der private Glaube und die öffentliche Behörde sozusagen zwei getrennte Welten sein sollen und auch bleiben sollen. Söder hat dafür keinerlei Verständnis aufgebracht und hat den Spieß rasch umgedreht, den Kirchen sozusagen ein düsteres Szenario an die Wand gemalt. Wenn sie denn so weitermachen würden, dann müsste man irgendwann die Frage stellen, ob denn die Kirchensteuer überhaupt noch ein legitimes Mittel ist. Oh, also es war okay. ganz interessant. Wenn er in Bedrängnis ist, ist ein bisschen wie ein angeschossenes Tier, dann schießt er auch extrem scharf zurück.
Okay.
War spannend, ihn zu beobachten, aber im Endeffekt gilt, glaube ich, was wir seit langem vermuten und auch schreiben, auch dieser Kreuzzug wird für ihn positiv enden. Die, die er ohnehin nicht hat, die hat er massiv verärgert und er wird in manchem vielleicht sogar trüben Becken abfischen und Menschen kriegen, denen das gefällt, dass das Kreuz jetzt überall hängt.
Ich hätte jetzt ursprünglich mal gedacht, dass ja die CSU durchaus, Christlich-Soziale Union, dass die ja durchaus mit den Kirchen eigentlich sympathisiert und versucht, dort einen Anhänger zu gewinnen. Aber das wäre ja dann gründlich misslungen. Aber du glaubst, dass dieses Abwägen, mit wem verscherze ich es mir und wen möchte ich mir ins Boot zurückholen, dass das funktioniert, dass er da auf dem richtigen Weg ist?
Ich glaube ja und nein. Also grundsätzlich ist er auf dem richtigen Weg, jetzt aus seiner Perspektive wohlgemerkt, das ist nicht meine Haltung, ich halte überhaupt nichts davon, Kreuze aufzuhängen in den Behörden. Was er nicht auf der Rechnung hatte, ist der scharfe Widerstand der Kirchen. Also ich kann da an das Interview von Kardinal Marx erinnern, das er der Süddeutschen Zeitung gab vor zwei Tagen. Das war schon eine erstaunliche Schärfe, mit der Marx gegen Söder vorging. Und da hat er schon Prügel bezogen, die er so vorher nicht auf der Rechnung hatte. Und es wird wie immer sein, er setzt jetzt auf den Faktor Zeit, dass nach einer Woche die Gemüter sich beruhigt haben. Wobei das bestimmt nicht so kommt, weil witzigerweise jetzt die ersten Stadträte und Gemeinderäte schon anfangen, genau diesen Diskurs fortzusetzen. Ja. Finde ich sehr lustig. In Rothenburg, ob der Tauber hat, wer anders könnte es sein, die CSU-Fraktion den Antrag gestellt, doch ein Kreuz in den Sitzungssaal des Stadtrates zu hängen. Es werden muntere Debatten sein, die dann für mich sehr interessant sein werden zu beobachten, weil ich glaube, dass das der völlig falsche Weg ist.
Ja. Bundesweit, es gab ja eine Umfrage von der Bild am Sonntag, also Emnit hat es für Bild am Sonntag durchgeführt. 69% der Bürger in der Bundesrepublik haben sich also gegen diese Kreuzpflicht in den Behörden ausgesprochen. Nur 29% dafür, 7% hatten keine Meinung dazu. Kann man das in Bayern kann man so übertragen? Ich glaube es nämlich nicht ganz. Also ich glaube, dass da die prozentualen Verhältnisse wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen. Aber nutzt ihm das wirklich etwas? Oder ist das nur ein Ablenken vielleicht von anderen Themen, die im Moment vielleicht wichtiger wären? Und hier hat jeder eine Meinung dazu. Da kann jeder was dazu sagen. Es gibt aber vielleicht andere Themen in Bayern, die dann so schleichend mitlaufen und vielleicht einfach durchgewunken werden, weil man übers Kreuz diskutiert, was ja vielleicht doch eine Marginalie eigentlich ist in der bayerischen Politik.
Ja, es nutzt ihm insofern, als er omnipräsent ist. Der ist knapp 50 Tage im Amt, der Mann. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Und man kann sich gar nicht mehr eine andere bayerische Regierung als die von Markus Söder geleitete vorstellen. Also er ist angekommen in wenigen Tagen, in wenigen Wochen. Das war sein Ziel. Er hat sein Füllhorn ausgeschüttet mit seiner Regierungserklärung. Er hat ein paar kritische Themen abgeräumt. Er hat ein paar neue Fässer aufgemacht. Polizeiaufgabengesetz als ein Beispiel, wo er auch ein bisschen Widerstand hat. Aber er bleibt dauernd im Gespräch und die anderen tun sich schon sehr, sehr schwer, die anderen politischen Akteure, meine ich jetzt, überhaupt noch einen Fuß in die Tür zu bringen. Nehmen wir die SPD, die hat mit Natascha Kronin das große Thema Wohnen in Bayern. Ja, mein Gott, Söder hat eine Wohnungsbaugesellschaft gegründet, hat im Grunde gesagt, ja, alles gut, was ihr wollt.
Hat vorher mal eine verkauft, aber gut.
Hat vorher mal eine verkauft, aber das spielt die Vergangenheit, die spielt für ihn keine Rolle. Ja. Damit beschäftigt er sich nicht, der blickt nach vorne. Und jetzt sagt er, okay, Natascha Kronin will mehr Wohnungen bauen als ich, aber im Grunde sind wir uns doch einig. Und so versucht er alles aus dem Weg zu räumen und ist halt einfach der Akteur. Und die Benchmark ist die absolute Mehrheit und ich glaube, er ist auf einem guten Weg.
Ja, wenn wir sehen, also es ist schon erschreckend eigentlich zu sehen, dass es keine Opposition in Bayern gibt, also die überhaupt wahrnehmbar ist. Also
keine, jetzt mal, die sich Gehör verschaffen kann.
Genau, die sich Gehör verschaffen kann.
Wie soll es funktionieren? Ja. Ich meine, da müssen wir Medienmenschen uns ja vielleicht da an die eigene Nase fassen. Natürlich gehen wir den Kreuzzug von Söder mit.
Ja, natürlich, man muss darüber berichten und wir merken ja auch an den User-Reaktionen, das ist jetzt speziell bei uns im Online-Bereich, wir haben es aber ja auch als Leserforum mit unserem im Print mit abgebildet. Es ist Wahnsinn, welche Menge an Reaktionen kommen, wie kontrovers diskutiert wird. Und wie gesagt, also damit hat er ein Thema gesetzt. Von Aiwanger hört man nichts, also von den Freien Wählern, die ja auch darum kämpfen müssen, ob sie überhaupt in den Landtag einziehen. FDP tot sozusagen, genau. Überhaupt nicht mehr vorhanden. Und die SPD tut sich extrem hart, wichtige oder richtige Themen zu setzen, mit denen sie überhaupt nach außen dringen können.
Grüne und AfD sind witzigerweise diejenigen, die momentan in den Umfragen ungeschoren davon kommen. Also
genau.
Sind beide relativ stabil, witzigerweise gleich auf oder traurigerweise gleich auf aus der SPD-Perspektive. Die kommen weg. Aber eine Frage habe ich noch an dich, Bad Windsheim. Hängt bei euch ein Kreuz im Sitzungssaal des Stadtrates?
Nein, das hängt nicht.
Wird's bald hängen.
Du meinst damit auch die SPD, zumindest in der Kommunalpolitik, wieder mal in die Schlagzeilen kommt, sollte ich jetzt den Antrag stellen, dass wir ein Kreuz im Sitzungssaal.
Hier im Podcast erstmals und dann in der nächsten Stadtratssitzung.
Ich werde sehr stark an mich halten und werde das nicht tun. Ich bin gespannt, ob unsere CSU so weit gehen wird. Schauen wir mal, also gerade Rothenburg ist ja eine benachbarte frühere Reichsstadt. Genau. Also da hat man auch ein bisschen ein Augenmerk drauf. Unser Bürgermeister von der CSU ist auch ganz gut befreundet mit den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der Reichsstädte Dinkelsbühl, Rothenburg. Ja, wollen wir mal gucken, vielleicht schauen sie sich da was ab, aber auch in Windsheim würde ich sagen, es lenkt dann eigentlich von den wirklichen Problemen ab, die wir in so einer Kommune natürlich auch haben. Ich lasse mich überraschen, aber das ist natürlich ein extrem provokanter Vorschlag, den du da in den Stein, den du uns da in den Vorgarten wirfst.
Ein Kollege von uns, der berühmte Kommentator Heribert Brandl aus der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, hat das sehr schön beschrieben, fand ich. Söder hat es geschafft, das Kreuz abzuwerten zu einer Art religiösem Hirschgeweih. Das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Also deswegen glaube ich schon, dass es vielen Menschen das Kreuz noch heiliger ist, als es dem bayerischen Ministerpräsidenten es ist, und deswegen finde ich, es soll dort sein, wo die Menschen es haben wollen, es anbeten oder was auch immer damit tun wollen, aber es als Zwangsbeglückung überall aufzuhängen, wie das Hirschgeweih in in Berggasthöfen, da weiß ich nicht, ob das, dem Kreuz gerecht wird.
Die Süddeutsche schreibt auch oder hat getitelt, noch nie hat ein Ministerpräsident den Start so vermasselt wie Söder.
Das da gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat einen Leitartikel, immerhin bemerkenswert, Söder gewidmet, der erschien vorgestern, glaube ich, vor 2-3 Tagen. Und dort heißt es, dass das ein ganz guter Start eigentlich war von ihm, bemerkenswertes Tempo. Und man muss eben gucken, darauf weisen alle hin, ob die Milliarden, die er jetzt ausschüttet, ob er die Folgekosten bedenkt, die werden dem bayerischen Staat eines Tages sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Aber die FAZ und die SZ unterscheiden sich da in der Bewertung, was ja im Grunde sehr gut ist.
Nochmal auf die Nürnberger Verhältnisse. Er hat ja, ich glaube, eine Bezirkssitzung, Versammlung der CSU war's, wo er erstmal so auch alle Erfolge, die in Nürnberg, also alles, was hier jetzt entsteht, ob das Konzertsaal ist, Universität, Norikusbucht, also Wörthersee sowieso, aber auch die großen Themen hat er ja alles schon mal eingesammelt, hat gesagt, ist ja nur mir zu verdanken und hat ja jetzt noch eins oben drauf gesetzt, indem er sagt, die Finanzierungslücke fürs Volksbad, auch die wird er schließen. Geschickter Schachzug oder legt er da der Stadt Nürnberg ein schönes Ei nochmal ins Nest?
Beides, geschickter Schachzug, weil damit von Seiten des Staates klar ist, wir helfen den Nürnbergern, das trockengelegte Volksbad wieder als Schwimmbad, als Jugendstilperle aufleben zu lassen.
Und zeigen gleichzeitig, dass die Nürnberger nicht in der Lage sind, dieses Problem zu lösen.
Genau, für die Stadt Nürnberg wird es verdammt schwierig. Bürgermeister Vogel hat sich dieses Themas ja angenommen. Der kann eigentlich nicht Nein sagen, weil er immer gesagt hat, naja, wenn denn der Freistaat mal in die Gänge kommt, das war ja ein Thema im Kommunalwahlkampf, der einige Jahre jetzt schon wieder zurückliegt, dann wollen wir das auch und ich bin sehr gespannt, wie die Nummer ausgeht. Söder wird immer so weitermachen, wahrscheinlich wird er demnächst mal der Stadt einen ersten Elefanten schenken, der im Tiergarten einziehen kann und dann müssen die halt ein 50 Millionen Euro teures Gehege bauen.
Also genau. Er reitet einer, wahrscheinlich auf dem Elefanten dann ein, also das ist genau, auch klar. Er
wird dann durch ein noch zu bauendes Siegestor gen Tiergarten reiten, aber er lässt natürlich nichts aus, um andere vor sich herzutreiben. Das ist eine große Gabe von ihm. Er lässt nicht locker. Also er hört nie auf, aufs Gaspedal zu drücken. Und das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Damit bringt er andere natürlich in die Bredouille, die manchmal aus guten Gründen ein bisschen auf die Bremse treten müssen.
Aber jetzt, wenn wir nochmal zu den ernsten Themen, also Polizeiaufgabengesetz, Polizeigesetz, Psychiatriegesetz, also auch zwei Aufreger eigentlich. Wo ihm aber gelingt, mit dieser Kreuzdebatte ein bisschen so den Deckel drauf zu halten, weil sich Menschen vielleicht mit der komplexeren Materie gar nicht beschäftigen wollen. Hermann hat ja dieses Polizeigesetz nochmal vehement zunächst verteidigt. Jetzt gibt's ein bisschen so ein Zurückrudern. Deutschlandweit ziemliche Aufruhr auch, was sich Bayern jetzt hier herausnimmt. Und ich glaube, Hermann hat es jetzt zurückgezogen und gesagt, sie setzen ja nur die EU-Datenschutzverordnung um, was natürlich lächerlich.
Die wird ganz zitiert für alle Probleme, die wir so haben.
Genau. Aber und bei dem Psychiatriegesetz hat man auch ein bisschen zurückgerudert, aber im Prinzip setzt man dann schon klare Marksteine, die schon eine Veränderung in diesem bayerischen Freistaat zu einer Veränderung führen werden.
Die würden zu einer Veränderung führen, würden deshalb, weil beim Psychiatriegesetz ist mir tatsächlich von der ursprünglichen Version relativ weit wieder abgerückt. Da muss man sagen, gab es ja auch innerhalb der CSU durchaus warnende Menschen, der in Nürnberg auch lebende Landtagsabgeordnete Imhof, der Pflegebeauftragte der Staatsregierung ist, hat vor möglichen Auswüchsen gewarnt. Beim Polizeiaufgabengesetz ist es eine typisch bayerische Angelegenheit. Also ich kann mich darüber, man müsste sich darüber aufregen, weil wenn die bayerische Polizei ein Problem nicht hat, dann das nicht genügend Rechte zu besitzen. Insofern finde ich das absolut schräg, da noch mehr drauf zu packen. Aber jetzt wieder auf die konservative Klientel, auf die potenziellen Wähler von Markus Söder und der CSU bezogen, die finden das wahrscheinlich klasse, wenn man den Ordnungshütern noch mehr Macht gibt. Darauf kann man sehr reduzieren.
Ja, also es ist natürlich ein massiver Eingriff auch in deine persönliche Privatsphäre, weil ja eine Überwachung eben deutlich frühzeitiger stattfinden kann. Also wenn irgendeine Art von Verdacht vorliegt, kann ich dann den Staatstrojaner, kann mir dann platziert werden und dann wird halt schön mitgehört, was ich denn so tue. Ja, wenn das den sicherheitsbewussten, konservativeren Wählern gefällt, dann macht er es richtig. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich so funktionieren wird oder ob nicht doch noch einfach aus der Bevölkerung raus das Unwohlsein sich da irgendwo den Bahn, eine Bahn bricht. Aber
die Grünen haben das Thema ja stark auf der Agenda und warnen da, wie ich finde, zu Recht auch vor Auswüchsen. Da muss man gucken, ob es die Thematik schafft, im Wahlkampf tatsächlich Fuß zu fassen. Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass Söder, weil du das vorhin angesprochen hast, mit einer Kreuzdebatte dauerhaft ablenken kann vor den anderen strittigen Punkten in diesem Land. Ich glaube allerdings auch nicht, muss ich fairerweise dazu fügen, dass die anderen strittigen Punkte, wir haben über zwei jetzt gesprochen, Psychiatrie und Polizeiaufgabengesetz, dass die so stark sind, dass sie die CSU und deren Wahlerfolg gefährden. Da muss schon noch irgendwas anderes kommen.
Ja, dann lassen wir uns mal von der Landespolitik ein bisschen überraschen. Du hast den Input für die Kommunalpolitik, zumindest in Bad Windsheim, gegeben. Und wir können gerne heute noch und ein bisschen ausführlicher, ich glaube, es ist verdient und angebracht,
über einen kehrt zurück.
Gewissen, bitte?
Das Grinsen kehrt
das
zurück.
Das Grinsen kehrt zurück, genau. Über einen gewissen Fußballverein reden, der diese Stadt Nürnberg und die Region drumherum im Moment sehr glücklich macht.
Woran liegt's? Woran es liegt? An einem guten Teamgeist, glaube ich mal. Ich glaube nicht, dass die Nürnberger Fußballer besser sind als andere Zweitligakicker. Ich glaube auch nicht, dass die taktische Ausrichtung der Mannschaft jetzt irgendwie allen anderen überlegen ist. Ich denke, die haben sich einfach gefunden. Die haben ja auch lang genug gebraucht, muss man auch dazu sagen. Es war ja letztes Jahr eine katastrophale Saison. In der läuft's echt gut. Und was mich super positiv überrascht sind die letzten beiden Auftritte Kiel und Braunschweig, wo
absolut,
ja ein Druck einfach da war, ganz objektiv betrachtet. Es geht jetzt um den Aufstieg, die entscheidenden Wochen sind angebrochen und die Mannschaft hat zweimal sehr souverän gespielt. Das Braunschweig-Spiel war für mich eines der schönsten Erlebnisse im Fußballstadion. Ich war oft im Max-Mollock-Stadion oder wie es früher auch immer hieß.
Und Credit.
Das war wirklich cool. Das war eine Bombenstimmung von Anfang bis zum Ende. Und die Clubmannschaft hat nie in Zweifel aufkommen lassen, dass sie das Ding gewinnt. Braunschweig kam nicht annähernd ins Spiel. Ich hatte einen Sitzplatz in der Südkurve, weil ich, wie viele, relativ spät dran war beim Kartenkauf und saß so in der Nähe von dem Braunschweiger Fanblock. Also was die mit ihren Spielern hinterher ausgetauscht haben, die Fans und die Braunschweiger, das war, glaube ich, sehr, sehr heftig. Da waren manche Rufe bis nach oben zu hören. Die waren total unzufrieden. Weil Braunschweig ja nicht einmal ansatzweise einen Fuß auf das Spielfeld
bekommen. Das war, glaube ich, so das wirklich Faszinierende, dass also die Braunschweiger überhaupt nicht.
Die gegen es um alles. Die müssen,
genau.
Die kämpfen gegen den Abstieg. Die sind einer der Rivalen von der Spielvereinigung Greuther Fürth im Abstiegskampf. Also,
war der Club so stark oder waren die Braunschweiger so schwach?
Der Wille des Clubs war so stark. Ich glaube, das ist, klingt blöd, aber ich denke, dass es tatsächlich darauf zurückzuführen ist. Die wollten, und das hat man von Anfang an gesehen, das ist ja oft im Fußball der Unterschied, die trainieren alle gleich, da hat keiner Konditionsprobleme, die sind technisch alle versiert. Also ich glaube, individuell sind die Unterschiede so groß nicht zwischen den Kickern in der zweiten Liga, das ist ja ein bisschen, ja wie soll man sagen, brotlose Kunst, das ist das falsche Wort, aber das sind tendenziell Arbeiter, da sind keine Filigrantechniker dabei.
Wobei mich der Club da überrascht hat, also am Anfang verängstigt, weil man hinten, also wenn die in der Abwehr gestanden sind und haben den Ball abgefangen, wie auch immer, dann haben die jetzt nicht irgendwie rausgedroschen, sondern haben wirklich im Kurzpassspiel
immer aufgebaut.
Ich habe gedacht, Gott im Himmel, das kann nur schief gehen, der Club kann das doch gar nicht, aber sie haben es hinbekommen, zum Teil mit Pässen, also wirklich das war ja brasilianisch, zum Teil ist jetzt bisschen übertrieben, aber es waren zwei, drei Passversuche dabei, so über die Hintenhacke, Dings, da ich dachte, also ich erkenne den Club nicht wieder.
Ja, und das Schöne ist, ich saß dann hinterher im Guttmann am Dutzendeich mit ein paar Kumpels, die ganz woanders saßen im Stadion, wir haben uns dann getroffen dort, ungeplant, aber es zog irgendwie alle Menschen sozusagen dann noch zu einer kleinen Feier, wo es ja nichts zu feiern gab, der Aufstieg ist noch nicht vollbracht. Und was ich da schön fand, die identitätsstiftende Wirkung dieses Fußballvereins für die Region, die konnte man da gut ablesen. Da waren Menschen buchstäblich mit dem Dauergrinsen sitzend, haben ein Bierchen getrunken und haben sich einfach gefreut, dass die erste Liga vielleicht jetzt wieder in greifbare Nähe rückt oder sehr wahrscheinlich sogar. Und das finde ich ganz toll. Also ich gönn's der Region, ich gönn's den Fans, wenn es ein Jahr erste Liga wieder gibt, ob es dann ein zweites geben.
Das werden wir sehen.
Wissen wir nicht.
Europapokal, keine Frage.
Wurde ja auch schon gesungen.
Genau. Man hat es selbst auf Sky hat man es gut hören können. Also die Euphorie ist da, gehört ja auch dazu und die Selbstironie letztendlich, weil die Clubfans ja ganz genau wissen, was für eine schwere Saison, wenn der Aufstieg gelingt, wovon auszugehen ist, was für eine schwere Saison das wird. Ich würde nur ganz einfach gerne erzählen, wir haben haben bei uns in der Redaktion, in der Online-Redaktion drüber debattiert, ob wir jetzt einen emotionalen zusätzlichen Live-Ticker machen. Wir haben so einen Live-Ticker, der einfach das Ergebnisse und Spielbericht mehr oder weniger. Und nachdem Kiel ja 5-1 gewonnen hatte gegen Ingolstadt und klar war, an dem Montagabend kann der Aufstieg noch nicht festgemacht werden, haben auch Kollegen gemeint, naja, komm, lass es mal gut sein, weil lass uns konzentrieren auf den Saisonhöhepunkt, also Richtung Düsseldorf oder Sandhausen. Und meine Meinung war, ich glaube, dass an diesem Montagabend schon die Stimmung sehr, sehr gut sein wird und auch überbordend sein wird. Und genau so war es. Es war irre, dass am Bahnhof schon die Leute, also nicht verrückt, aber alles sehr optimistisch gestimmt, beste Laune, Wetter hat einigermaßen gepasst. Also es war einfach schön auch zu erleben, wie was in dieser Stadt sich dann tut, wie die Menschen dann miteinander umgehen und danach natürlich nach dem Sieg. Also ich glaube, wir werden einfach jetzt bis zum angenehmen Ende werden wir natürlich mit emotionalen Tickern mit dabei sein. Wir waren im Wanner, wir waren im Bahnhof, wir waren auf dem Weg zum Stadion. Also das hat alles super, super Bilder eingefangen, kurze Videos.
Ich war ja so euphorisiert, dass ich wirklich glückselig ins Bett ging am Montagabend. Es war dann vielleicht auch schon der frühe Dienstagmorgen. Okay. Aber als ich dann aufwachte und meine Nürnberger Nachrichten, die gedruckte Ausgabe aus dem Briefkasten nahm, wurde ich geerdet. Die Schlagzeile war, dem Club fehlt noch ein Sieg. Also, natürlich ist das richtig und insofern war ich einerseits dankbar für den emotionalen Abend und dann auch wieder für das Herunterholen auf die sachlich nüchterne Ebene. Und ich bin aber sehr überzeugt, dass in Sandhausen die Dinge sich zum Guten fügen und der Club vielleicht gar keinen Sieg dafür braucht, weil ja der Sieg nur dann nötig wäre, wenn Kiel noch zweimal
gewinnt. Genau. Gewinne. Genau. Naja, gut. Und dann haben wir ein Sandhausen schwarz-rot. Also, ich glaube, die Stadt wird dann auf den Kopf gestellt, wenn der Aufstieg an diesem Wochenende in trockene Tücher geht.
Um bei Markus Söder zu bleiben, es wird eine Pilgerfahrt nach Sandhausen.
Ah, okay, mit Kreuz voran wahrscheinlich. Genau,
mit allen, wie eine Monstranz wird das Clubtrikot vor den Menschen hergetragen, keine Ahnung.
Ich würde noch ganz gerne eine Sache ansprechen, weil du bist auf dem Sprung im Prinzip, ja. Also wir sind wirklich so Last-Minute-Podcast, was wir gerade machen, weil du fährst in die Stadt, wo man wahrscheinlich kein Kreuz braucht, um dort aufzutreten, nämlich nach Berlin. Und dort ist Republika, die zentrale Veranstaltung inzwischen für alles, was digitalen Wandel, neue Dinge, die sich in unserem Land oder in der ganzen Welt tun, die man dort betrachten kann. Welche Erwartungshaltung hast du denn für so eine Veranstaltung? Weil die ist ja schon auch ein bisschen schräg, muss ich sagen.
Die ist total schräg. Also und ich senke den Altersschnitt nicht, sondern hebe ihn signifikant an. Es sind viele junge Menschen da, viele digitale Eingeborene. Ich bin da keiner davon. Die Erwartungshaltung ist einfach zu umschreiben. Ich hole mir da Inspiration für den Wandel, der hier in unserem Haus bevorsteht. Man kann da nichts, aber auch gar nichts 1:1 mitnehmen, weil dort eine wirklich andere Welt mit anderen Regeln, anderen Vorgaben gelebt wird. Das ist nicht die unsere als regionales Medienhaus, aber da kann man sich ein paar Bausteine holen. Mir gefällt die Denke, wir haben ja alle so, also mir geht es zumindest so ein bisschen Brett vorm Kopf, man schaut immer, was ist denn machbar, man hat immer Grenzen, an die man auch denkt und die werden bei dieser Republika von vornherein mal einfach außen vor gelassen. Das ist ein grenzenloses Debattieren über die digitalen Möglichkeiten und das finde ich super spannend, weil diese Möglichkeiten total positiv ja zu bewerten sind von der dortigen Community. Wenn ich bei uns im Haus über digitale Zukunft rede, dann gibt es den einen oder anderen, der auch sagt, Mensch, das ist auch vielleicht gefährlich und blöd und das verändert was und es geht nicht so weiter. Und sich von der Denke mal frei zu machen, dafür lohnt die Fahrt nach Berlin und ich freue mich total drauf.
Das glaube ich und damit haben wir auch für nächste Woche eigentlich schon ein Thema, weil ich bin neugierig und möchte natürlich gerne von dir hören, was du von dort alles mitnehmen konntest und wo du dich überall rumgetrieben hast, weil die Zahl der Panels ist ja völlig unüberschaubar und es ist auch, glaube ich, ein bisschen auch so gewollt, dass man sich ein bisschen treiben lässt in dieser Community, auch sich einfach verschiedenstes Zeugs anschaut. Also
ich war letztes Jahr dort und habe einen Fahrplan gehabt, wo ich irgendwie vorher raus gesucht habe, wo ich hingehe. Das war totaler Blödsinn, das tue ich heuer nicht. Ich gehe da hin und gehe in den Raum rein, wo ich gerade bin und das ist, glaube ich, wirklich unerheblich. Es geht nicht um was dort gesagt ist, es geht darum, wer es sagt, auf welchen Bühnen es gesagt wird und welche Menschen außenrum sitzen. Und wir haben nächste Woche zwei Themen, gerne Republika, aber anfangen müssen wir wahrscheinlich mit einem dann vielleicht schon vollzogenen Erstliga-Aufstieg.
Da werden wir nicht drum rumkommen, aber es gibt Schlimmeres, über was wir reden müssten. Also insofern, wunderbar. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Aufstieg und Republika, was will man mehr? In diesem Sinne, gute Reise und interessante Eindrücke. Und am Wochenende, tja, machen wir alles klar.
Und Daumen drücken für Fürth.
Selbstverständlich, auch das machen wir. Also, so viel Nachbarschaftshilfe leisten wir dann schon noch.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.